Hallo, hier ist Dizzy. Bald kommt mein Album Anger Baby und ihr hört mich beim Krachfink Podcast mit Nadine.
Anger Baby heißt dein zweites Studioalbum. Mhm. Bist du einer, der mehr Ärger macht oder der öfter in Ärger kriegt?
So, jemand, der öfter Ärger kriegt, glaube ich. Also jemand, der dann gecatcht wird und den Ärger kriegt, den eigentlich andere verursacht haben. Nee, aber das ist ja auch so ein bisschen, der Titel ist ja nicht nur auf den Ärger bezogen, sondern auch auf alles Mögliche, also auch auf den Anger. Also es wird der Anger Baby ausgesprochen. Das kann man sich dann so rein denken, wie man möchte.
Ach, das wird Anger Baby ausgesprochen, gar nicht Anger Baby. Mhm. Ach so, okay, genau. Siehst du, ja, schon mal richtig geiler Einstieg, voll gut informiert gewesen. Ja, okay, cool. Also aus meiner Sicht ist das Album im Vergleich zu dem, was du jetzt alles vorher gemacht hast, so ein bisschen sanfter. Auch so ein ständiges Widersprechen wieder. Hast du es bewusst so, ist einfach so gekommen, weil es gerade so deine Einstellung war oder hast du dir gedacht, ich möchte mal was machen, was noch softer ist?
Ja, es hat irgendwie mit meinem Gemüt ganz gut getan, so manchmal da ein bisschen runterzufahren und nicht so auszurasten. Und außerdem war das ja auch so in der Pandemie so eine Zeit der Entschleunigung für viele und für mich auch. Und es hat sich irgendwie, hätte sich falsch angefühlt, fühlt da so energiegeladene Ausrastmusik wie vorher zu machen. Das war ja eher eine Zeit, wo ich auch, so wie viele andere, irgendwie eher so ein bisschen resümiert habe und mal so ein bisschen in mich selbst geschaut habe in dieser ruhigen Zeit. Das hat schon vor 2 Jahren angefangen, so mit, wo es noch so richtig krass war, mit Quarantäne und so. Und deswegen ist es vor allem, es ist viel Selbstreflexion und so, ne, bei dem Album.
Gibt es einen großen Unterschied für dich, wenn du ein Album machst oder eine EP?
Album und EP ist eigentlich ziemlich ähnlich, also nur, dass das Album dann einfach länger ist, aber so Bugtape, das habe ich als Mixtape bezeichnet, weil da war es eine andere Herangehensweise, da war es eher so ein unbedarftes Loslegen einfach und frei Mucke machen und nicht ganz so konzeptionell von Anfang an sich so eine Dramaturgie bauen und so.
Produziert hast du auch wieder das Album jetzt, ne?
Mit Kidney Paradise zusammen. Also für die Grundbeats gebaut, Kidney Paradise hat auch Beats gebaut, wir haben das dann zusammen ausproduziert.
Also ein Album, Mixtape, EP oder was auch immer, wenn du Musik machst, wie sehr befasst du dich damit? Arbeitest du dann nach einem konkreten Plan, dass du sagst, heute setze ich mich 2 Stunden dran, morgen 3 oder frisst es dich komplett auf, bis es fertig ist?
So ein Album?
Generell, wenn du irgendwas mit Musik machst, wo du sagst, da kommt am Ende jetzt, egal, EP, Mixtape, was auch immer.
Unterschiedlich. Also ich habe beim Bugtape gab es schon auch viele Pausen zwischendurch. Beim Anger Baby haben wir schon zeitweise richtig durchgepowert, so. Schwer zu sagen. Also zumindest ist die Motivation bis zum Schluss noch da geblieben und also so, ich glaube, bei anderen Projekten, da hat man dann so irgendwann so die Phasen, wo man dann so auf dem Zahnfleisch geht und das, ich sag mal so, bis zu den letzten 10% haben wir das eigentlich ziemlich gut hingekriegt, da motiviert und irgendwie noch so fresh und so entspannt zu bleiben und natürlich so die letzten Prozent sind halt immer super stressig.
Du hast jetzt gerade gesagt, da hat dich die Motivation bis zum Ende nicht verlassen. Gab es das auch schon mal, dass du was angefangen hast und dann irgendwie einfach keinen Bock mehr hattest oder einfach auch nicht wusstest vielleicht, wie es weitergehen soll jetzt?
Naja, es ist vor allem immer so die letzten Prozent. So, wenn man es dann fertig macht, wenn man es dann plötzlich so hört, wie es so fertig gemacht klingt, dann zweifelt man irgendwie noch und dann hat man das Gefühl, ja, vielleicht ist es doch noch anders. Und vor allem, wenn man dann auch eigentlich denkt, so eigentlich ist der Song doch jetzt schon so gut wie fertig und man merkt, so am Ende ist es dann doch immer noch mehr Arbeit, als man denkt. Das ist dann oft so der Part, der keinen Spaß macht, also so Songs fertig machen. Ja, im Kreationsprozess ist immer noch alles offen.
Gibt es auch Phasen, in denen du gar keine Musik machst, weil du einfach gar nicht gerade kannst?
Also so, ich mache ja nicht nur Musik, ich mache ja auch so Videokram und bei mir ist generell so, dass ich also eigentlich fast immer das Gefühl hatte, ich muss aus allem ein Projekt machen und selbst im Urlaub habe ich dort Videos dann gedreht und oder geschrieben und so. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess, der mir immer extrem viel Spaß macht. So, also dann, wenn andere sagen, ey komm, wir chillen uns jetzt mal auf den Liegestuhl, dann kann ich 2 Tage auf dem Liegestuhl sitzen, aber am 3. Tag habe ich dann eigentlich noch mehr Bock, mich hinzusetzen und dabei irgendwas zu schreiben oder so. Also das ist für mich ja auch manchmal so ein Ventil, aber auf jeden Fall was mich mir total viel Freude macht. So.
Du hast gerade eben gesagt, ich mache Videokram. Hat sich vielleicht gewundert, warum ich gelacht habe, weil das, was du machst, alles andere als Videokram. Du hast ja Medienkunst studiert und ich habe gestern nochmal alle Videos, die du bis jetzt gemacht hast, zu dem neuen Album hintereinander geguckt und boah, die sind sowas von geil. Erstmal mixt du ja teilweise auch Songs zusammen, die so auf dem Album jetzt gar nicht in der Reihenfolge zusammengehören. Mhm. Boah, das fühlt sich alles so extrem durchdacht an. Machst du das parallel zur Musik? Hast du dann schon die Videoschiene? Kannst du überhaupt das trennen? Wie gehst du denn davor?
Naja, nee, das hängt für mich immer schon eng zusammen. Also wenn ich so einen Song habe, dann habe ich auch eigentlich immer schon irgendwelche visuellen Ideen dazu. Ja, das ergänzt sich ja auch. Und ich meine, das gehört ja zu so Filmen und Videos dazu, dass man da halt mehrere Ebenen hat, sowohl Musik als auch das Visuelle davor. Das hängt bei mir schon alles sehr eng zusammen.
Das heißt, du machst es parallel. Es gibt das eine ohne das andere eigentlich nicht.
Genau, ja. Ja, wobei, wenn ich dann so, ich kann nicht jetzt an einem Album arbeiten und parallel dazu ein Video für jemand anderes machen. So, das fällt mir total schwer. Da muss ich erstmal am liebsten erstmal ein Ding abschließen, bevor ich dann wieder mich öffnen kann, andere Sachen zu machen. Mhm. Aber meine eigenen Videos planen und machen, während ich mein Album mache zum Beispiel, das geht total gut. Also, weil das für mich ein zusammenhängendes Projekt ist.
Drei hast du jetzt rausgebracht und meistens sind es ja vier, ne, die man so machen kann für ein Album. Das heißt, eins kommt noch. Mhm. Oh, sehr gut.
Genau.
Was auch immer wieder total geil ist an deinen Alben, und ich liebe das auch, wenn Rapper das machen, dass du einfach immer wieder Referenzen von alten Platten nimmst. Du hast ja teilweise hier jetzt, also einmal so ganz nebenbei, kannst du mir nicht das Wasser reichen wie der Nestle-Typ so, das hast du so ganz nebenbei einfließen lassen. Und du hast auch eins komplett genommen, ich glaube, es war sogar Peter Parker, der Song. Mhm. Vielleicht werde ich nicht King auf der Party, Fanny Maserati, ich muss los, hast du jetzt in den anderen Song reingepackt. Macht dir auch Bock, ne? So diese Referenzen zu machen. Du siehst es schon als Gesamtkunstwerk am Ende.
Ja, voll. Also bei Peter Parker hat es auch noch, also bei Muss Los hat es auch in dem Sinne noch total Sinn gemacht, weil der Beat aus einer Skizze entstanden ist, die ich eigentlich mal für Peter Parker gebaut hatte. Also Peter Parker wiederum ist am Ende ganz anders geworden als die Skizze. Und die Skizze fand ich so nice, dass ich daraus nochmal ein neues Instrumental gebaut habe. Und deswegen ist es eine sehr ähnliche Melodie und auch ein sehr ähnlicher Rhythmus, also so ähnliches Tempo und alles. Und deswegen war es für mich von Anfang an so ein bisschen der zweite Teil davon.
Aber der Gedanke von einem Gesamtkunstwerk, ich sehe dich lachen, damit kannst du gut was anfangen, ne? Also du siehst es nicht als einzelne Teile.
Ich bin froh, wenn das für sich auch als einzelne Teile funktioniert. Also so, das habe ich jetzt bei dem Album auf jeden Fall mehr probiert, dass man da nicht erstmal so den riesen Einstieg braucht, um alles zu verstehen. Aber ich lieb's dann natürlich trotzdem, also dann taucht dann trotzdem wieder Finn auf in dem Video, dann wieder irgendwelche so Referenzen an mich selber. Ich liebe das halt schon, dass die Leute, die drin stecken, das auch trotzdem entdecken und da so ihre Easter Eggs haben. So. Mhm. Und das wird dann auch mehr gesehen, als ich dann immer vorher dachte. So.
Für alle, die nicht drin stecken, findest dein alter Ego, das du quasi erschaffen hast, um so eine böse Seite ausspielen zu können. Und Peter Parker kommt halt einfach echt sau oft bei dir vor, auch jetzt in dem Neuen. Auch Peter Parker wurde zum Bastard in Spider-Man 3. Das Witzige ist, Peter Parker ist ja eigentlich Marvel. So, wenn ich dich jetzt irgendwo einordnen würde, würde ich sagen, du bist eher DC. Schon,
warum?
Ne?
Warum?
Weiß ich nicht, weil DC sind eher die bisschen abwegigeren, traurigen Typen und Marvel sind so die poppigen Sachen. Deshalb würde ich dich eigentlich eher da einordnen.
Also witzigerweise, ich habe zwar irgendwie viel, also jetzt mehrmals diesen Peter Parker, diese Referenz, weil ich aber auch damals einfach diese Zeile cool fand so Firma so wie Peter Parker, nur dass die mutierte Spinne nie da war und so, und weil Peter Parker halt schon so der Loser-Typ war. Aber wie witzigerweise habe ich mit diesem ganzen Marvel-Kram überhaupt nicht viel zu tun. Also ich bin gar nicht so Fan davon. Also ich gucke mir da auch gar nicht viel an. Ich habe die ganzen neuen Spider-Man-Teile auch alle nicht gesehen. Ich kenne nur diese alten mit Tobey Maguire, wo Peter Parker quasi ja wirklich im dritten Teil der Bastard wird. Und das habe ich auch eigentlich vor allem nur reingenommen, um nochmal so einen Bezug zu Peter Parker, dem Song, zu bringen. Aber ich bin so diese ganzen, auch DC, ich habe mir gar nicht so viel angeguckt. Also was ich geschaut habe und auch sehr geil fand, war der Joker-Film. Oder was ich mochte, waren diese Christopher Nolan-Batman-Filme oder so. Ich bin auch gespannt auf den neuen Batman-Film. Also das ist auch eher so ein Universum, das ich irgendwie geil finde. Aber so diese neuen ganzen so Avengers und Marvel und so, das juckt mich irgendwie alles nicht, so muss ich ehrlich sagen.
Ja, siehst du, dann habe ich richtig zugeordnet. Du bist also eher der DC-Typ. Ja, in muss los. Geht's ja aber eigentlich, ja, da geht's eigentlich um deine Geburtsstadt, um Thüringen, also um deinen Geburtsort. Mhm. Und dass du auch eine Parallele, die du mit Clouseau hast, mit dem du ja schon zwei Songs gemacht hast, dass du quasi schon immer wieder hingehst, aber dann irgendwann wieder weg willst. Was ist es, was dich hintreibt? Was ist es, was dich wegzieht?
Na, was mich hintreibt, ist zum einen natürlich die ganzen Leute dort, so meine alten Freunde. Dann auch so ein bisschen die Attitude da, das mag ich, das ist alles sehr auf dem Boden geblieben und das ist vielen Leuten da auch extrem wichtig. Ja, dann aber auch natürlich dann auf der anderen Seite dann so ein bisschen dieser Berlin-Hate, so ein bisschen dieses nicht nach vorne gewandt sein und so alles Neue irgendwie scheiße finden. Damit konnte ich irgendwie noch nie so viel anfangen, was oft eine Attitude dort ist. Ja, genau. Und dann ja kriegt man hier und da, also es gibt super viele, super coole Leute, die ganz viel reißen dort auch und so. Aber dann gibt es natürlich auch wieder 6.000 Leute auf der AfD-Demo und man geht auf Partys und lernt und trifft auf irgendwelche AfD-Leute und so. Ich meine, das hat man wahrscheinlich überall so, aber in Erfurt, da fällt es mir am meisten auf, weil ich da ja auch immer wieder bin und ja, genau, die Stadt lieb. Ich habe da irgendwie viele wichtige Jahre verbracht. Ich habe meine Kindheit eigentlich im Prenzlauer Berg verbracht, aber so die ganzen Jugendjahre in Erfurt und das hat mich schon sehr geprägt.
Das heißt, du wirst auch irgendwann wieder mal hingehen, zumindest für eine kurze Zeit, bis du wieder los musst.
Genau, genau. Ich vermisse auch vieles dort, ne? Also es wird auf jeden Fall auch mal wieder Zeit.
Also ich weiß, dass es bei Clouseau so war, dass er damals ja Zughafen dort gegründet hat, als er noch sehr jung war und quasi da versucht hat, sowas aufzubauen, weggegangen und doch wieder zurückgekommen ist. Wer weiß, vielleicht hat es alles einfach auch eine Generationenfrage. So. Generell hast du total viele popkulturelle Referenzen in deiner Musik und eigentlich bildest du immer ganz extrem den Zeitgeist ab. Das heißt, du hast gar nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein, sondern wer es peilt, peilt's und wer es nicht peilt, hat Pech gehabt.
Ja, schon, ja.
Warum nicht? Also ich meine, du könntest theoretisch, wenn man sich dein neues Album anhört, paar Schrauben gedreht, ein paar Referenzen raus und die Türen wären größer, sagen wir es einfach mal so.
Ja, ach, du meinst einfach so diese Nerd-Sachen, so, dass ich so Sachen erwähne, die dann nicht jeder weiß.
Richtig, was ich total gut finde, aber ich würde gerne wissen, warum du es machst.
Dieses Gigi D'Agostino und so, ne? Und
zum Beispiel.
Ja, es ist, das haben jetzt öfter Leute gesagt, ey, es ist gar nicht so, also ich mache das halt gar nicht so kalkuliert, ich denke darüber gar nicht so nach, für mich ist es dann total klar. Ich selber finde es auch geil, wenn irgendwo Bezug genommen wird auf Referenzen, die ich cool finde. Ich mache das aber gar nicht so geplant, ich wäre eigentlich auch froh, wenn natürlich mehr Leute das checken so. Aber ja, am Ende klingen solche Namen halt auch immer geil, wenn man, das sind halt auch immer geile Reime, ne? So, oder, also wenn man so diese Name-Droppings oder Regisseure, die man erwähnt und so. Und ich meine, ich feiere das eigentlich, also ich meine, Regisseurnamen zu droppen, so zum Beispiel jetzt, das wird ja bei Rap-Sachen oft gemacht, so, ne?
Ja.
Also zum Beispiel, was weiß ich, Skepta sagt irgendwas mit Artist like Jodorowsky oder so, ne? Das ist totaler Nerd-Shit. Ich meine, wer kennt Jodorowsky? Und der ist es trotzdem ein Mainstream-Rapper, so. Und das ist halt trotzdem so, viele checken es nicht, aber jeder, der es kennt, so weiß, denkt sich so nice. Und darum geht's. Und vielleicht setzen sich dann mal ein paar Leute mit, die es nicht kennen, mit Jodorowsky auseinander.
Und es ist auch immer so, wie du gerade gesagt hast, also ich bevorzuge das, was du machst, auch im Vergleich zu Sachen, die jetzt ein bisschen flacher sind, so dass sie jeder versteht. Ich kann mich erinnern bei dem Song Sexy Depression, ich weiß aber gar nicht mehr, was du erzählst. Du sagst, bin ich wie ein Film von, was sagst du?
Gaspar Noé,
genau. Er sagte mir bis dahin nichts, aber natürlich
wird man dann... Ich denke dann auch immer so, Gaspar Noé, den kennt doch jeder. Also aber das ist einfach meine Bubble, so, ne? Meine Bubble kennt den einfach jeder, aber das sind halt so... Ja, der macht so verstörende Filme.
Kannst du mal erzählen, ein bisschen verstörend, was du unter verstörend, was du da verstehst?
Naja, also der macht sehr verstörende Filme. Also so Irreversible mit Monica Bellucci, wo so rückwärts erzählt wird. Also der wird rückwärts erzählt und zeigt so die Racheaktion von der Hauptfigur, die sich dafür rächt, dass seine Frau vergewaltigt wurde. Und dieser ganze Film läuft rückwärts. Also super, super verstörend, artsy so. Also der hat auch eine ganz eigene Bildsprache. Also immer, es geht immer um Abgründe. Mhm. Climax war so einer der letzten Filme, wo es um so einige TänzerInnen in einem Haus geht, die alle so unwissentlich so eine LSD-Bowle trinken und dann total durchdrehen und so. Also es ist alles so immer sehr albtraumhaft. Aber ich weiß nicht, ob du Lars von Trier kennst. So.
Ja,
das ist so,
genau. An
denen ist eine Riege so. Mhm. Und auch eine Generation von Regisseuren, die so super provokante Filme machen.
Ja, ich dachte immer, ich würde mich zum Beispiel mit Helge Schneider total gut auskennen, weil ich riesen Fan bin. Hab dann vor kurzem die Christoph Schlingensief-Doku gesehen. Da wurde ein Ausschnitt aus Mutters Maske gezeigt. Und den Film kannte ich bis dahin noch gar nicht. Da siehst du Helge Schneider, wie er irgendwie von seinen Eltern in Nazi-Klamotten mit einer Schweinemaske auf vergewaltigt wird als Jugendlicher. Also, wow. Und dann dachte ich auch, cool, diese Facette von ihm kannte ich jetzt noch nicht.
Das hat er gemacht, als er ganz jung war, oder was?
Ja, als er ganz jung war. Ja, also vielleicht so Anfang 20.
Krass.
Ja. Was man auch immer über dich liest, sobald man deinen Namen irgendwo eingibt, ist immer, deine Mutter war Opernsängerin. Welche Auswirkung hat es denn auf dich, dass deine Mutter Opernsängerin ist?
Naja, ich glaube, von Anfang an irgendwie so diese Akzeptanz dafür, einfach Kunst zu machen und sich und nicht dahin zu streben, so jetzt irgendwie viel Geld verdienen zu müssen in irgendwelchen normalen Jobstrukturen oder so. Ja, also so meine Mutter hat mich immer so ermutigt, irgendwie auch so das zu machen, was für mich authentisch ist und so, und nicht gesagt so, oh, du hast ein Clouseau-Feature, jetzt hast du es geschafft, sondern sie hat eher den Song gehört und gesagt so, ja, irgendwie bist das nicht so richtig du, irgendwie so, ne? Also auch wenn es ein, ich mag den Song, aber ja, meine Mutter meinte immer so, ey, mach das, was dich einfach erfüllt, und solange das gut geht, ist doch nice so. Also erstmal so die Ermutigung so in diesem Bereich und dann, naja, dieses Aufwachsen mit Musik und ihren ganzen Kolleginnen da, und war dann selber im Chor, habe dann selber in irgendwelchen Opern mitgemacht als Kind und so. Also da war schon viel Berührung, auch mit dem mal so auf der Bühne stehen und so weiter. Und dann, dadurch kommt dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Hang zu so ein bisschen epischeren, so dieses Epische, was bei mir ja auch oft drin war, dieses Martialische, in den älteren Sachen vor allem. Ja, und dann aber, Kindheit war so in Berlin, da kam auch trotzdem viel Techno und so, hat mich da auch umgeben, was mich auch irgendwie beeinflusst hat.
Wir haben jetzt eben schon mal ganz kurz über Sexy Depression gesprochen, über den Song. Das ist ein interessantes Thema, weil gab es einen bestimmten Auslöser, dass du den Song gemacht hast? Vielleicht sagst du erstmal so, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dieses Thema anzugehen.
Ey, das ist immer so ein, das ist wie bei so einer Skulptur. Man hat erstmal so einen Umriss oder so erstmal so einen Klotz, wo man dann erstmal so ein bisschen sowas anreißt. Das hatte ich zuerst so ein bisschen diesen Gedanken in die Richtung. Hatte ganz viele Zeilen so, um dieses Thema zu beschreiben, und dann irgendwann ist es mir gekommen mit diesem Sexy Depression, so dieser Begriff, und ja, im Großen und Ganzen sagt der Titel das ja schon, so dieses, dass Depressionen auch sexy sein kann, so, und im Großen und Ganzen, es ist eigentlich wertfrei, so, ne, weil ich finde es total schön und total wichtig, dass Musik sich da so geöffnet hat, also gerade Rap, wo es immer sehr um Maskulinität ging und darum, sich irgendwie als möglichst cool darzustellen, was ja auch sehr toxisch sein kann, so wenn man nicht über seine Gefühle redet, sondern immer nur sich hinstellt als der Allercoolste so. Und deswegen ist es schön, dass sich das so geöffnet hat mit den Gefühlen. Und dann kam halt irgendwann auch dieser Trend, wo es dann wirklich auch viel um Suizid ging im Rap. Also so gibt's ja jetzt auch immer noch so diese Richtung, ne, wo es so dieses sehr selbstzerstörerische, harte Drogen nehmen, sich zerstören, sich Sachen antun. Also so, das wurde ja dann auch viel thematisiert in Musik. Ich merke einfach vor allem an mir selber, dass ich selber da auch ein Faible für habe, und sowohl so eine Musik teilweise zu hören, aber auch mich für Menschen interessiere, immer die eher Probleme hatten, und es ist immer spannende Menschen so, die einfach, die auch krasse Stories erzählen und so, ne? Das hat mich auch immer so fasziniert und glaube, dass es Menschen mit mir auch so ging, so dass sie so meine Stories auch interessant fanden, oder gerade wenn ich so irgendwie so meine Probleme hatte. Und ja, und das genau das kann man ja auch in der, also so ein bisschen auf die Musikindustrie und die Musik beziehen, so, ne? Dieses, so meine Fans auch, so wenn die jetzt alle schreiben, so den dunklen, harten Shit, den fanden wir alle geiler und was weiß ich, so der Scheiß, bei dem es mir halt wirklich beschissen ging und den ich gemacht habe und den ich mir teilweise gar nicht unbedingt gerne anhöre, weil mich das daran erinnert, so das ist das, was die am liebsten hören wollen.
Ja
also das zählt da alles mit rein, und wenn ich dann was mache, wo ich die ganze Zeit nur davon erzähle, wie gut es mir geht, so dann kann schon sein, dass das dann halt niemanden interessiert. Also ich glaube, das ist was, wo sich keiner vom viele nicht vom freisprechen können, aber ja.
Also in dem Song selbst ist es nicht, aber in dem Video hast du dann quasi so einen Cut gemacht, dann gibt es so eine Szene und dann kommt dieses Malibu-Skit, und in der Szene ist ja quasi so, dass der Manager, was auch immer, dir sagt, ey, damit kommst du nicht weiter. Aber so ein bisschen habe ich den Song auch so verstanden, dass es dir vielleicht auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Musikwelt oder die Labelmanager auch schon erkannt haben, dass es durchaus ein Thema sein kann, das sich auch gut verkauft.
Mhm. Ja, also grundsätzlich dieses Mental Health Ding ist auf jeden Fall ein Thema, das sich gut verkauft. Voll. Mir wird trotzdem jetzt bei Sexy Depression die ganze Zeit immer gesagt, so der Song könnte echt ein Hit sein, wenn einen der Inhalt nicht so runterziehen würde.
Ja, stimmt. Jetzt, wenn du es so sagst, stimmt, total. Ja, gut, aber das ist halt Dizzy dann. Also das wär's dann sonst nicht mehr du, wenn du jetzt wirklich gesungen hast, sexy, was weiß ich, oder sexy ass oder sowas.
Ja, stimmt.
Das wäre dann scheiße. Zukunft ist so, ich würde mal sagen, der luftigste Song auf dem Album, also so jetzt, was die Musik angeht. Jetzt willst du so tun, als wären wir die Zukunft, denn ich sehe gerade echt beschissen aus. Das war so ein Satz, der hat mich heftig getroffen. So, was sind deine ersten? Ja, total. Ich sag dir auch gleich, warum. Weil ich finde irgendwie, aus dem Mund von Politikern und Politikerinnen hört sich das immer so, das soll dann immer aufmunternd sein. Ihr seid die Zukunft. Und ich versuche mich dann in die Lage zu versetzen von denen, die jetzt Ende 20, Anfang 20 sind. Es ist... ist nicht aufmunternd, sondern es zieht eher runter, weil das heißt eigentlich, es ist so ein bisschen so ein untergeschobenes Tja, ihr habt jetzt geschissen, ne? Ja, ich wäre echt leid für euch.
Ja, ja, so fühlt sich das auch an. Also auch wenn das musikalisch, witzig, dass du das sagst, das musikalische luftigste Song so, aber inhaltlich eigentlich der schwerste, der härteste Song für mich so, weil ich ja irgendwie zum Ende danach, also das ist irgendwie für mich so ein bisschen der dramaturgische Tiefpunkt so vom Album und danach geht's ja dahin auch wieder so Hoffnung zu entwickeln und diese Aussage, ich bin die Zukunft, denn ich sehe gerade echt beschissen aus, ist ja eigentlich super hoffnungslos so. Und vor allem geht es ja auch um dieses, was nichts für die Zukunft tun, so, und dieses lethargisch sein und auch sich machtlos fühlen und so. Ja, das zieht da alles mit rein. Genau.
Was ist der erste Gedanke, wenn du hast, wenn du an die Zukunft denkst?
Schon so ein bisschen, schon Angst. Also ich weiß es nicht. Es wird auch viele Lösungen geben für die Zukunft. Irgendwie, aber es fühlt sich alles an, dass alle Lösungen irgendwie wie Reparaturen sind, so wie irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein Körper, der so, dass die Erde wie so ein Körper ist, der immer kranker wird. Du kannst die Krankheit nicht mehr aufhalten, aber du kannst jetzt nur noch irgendwie die Symptome bekämpfen oder so. Du kannst halt, wenn die Augen kaputt gehen, irgendwie eine kritisch technisch krasse Brille tragen und Hörgeräte und was weiß ich, aber das ist halt nicht mehr so dieses, ja, fühlt sich alles nicht mehr irgendwann an wie die gesunde Erde. So, ich glaube, das ist dann irgendwann vorbei. Und vor allem müssen wir so Probleme dahingehend lösen, dass die Menschen ihrem Verhalten und mit dem Wissen, dass die Menschen ihr Verhalten nicht ändern werden. Mhm. Und dass man muss versuchen, das zu akzeptieren und den Rahmen so zu stricken und alles so zu machen, dass man irgendwie die Psychologie der großen, breiten Masse von irgendwie 8 Milliarden Menschen dann oder so, dann irgendwie mit einberechnet, so die du halt nicht kontrollieren kannst und so.
Du hast auch einen Song drauf, der heißt Postapokalypse. Da deutest du aber eigentlich, da geht es jetzt gar nicht darum, um den Zustand nach einer Katastrophe, zumindest nicht nach dem, was man, da geht es eigentlich eher um deine persönliche Katastrophe. Ich glaube, du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, indem du gesagt hast, wenn du traurig bist, verkaufst du heutzutage vielleicht mehr Platten, oder als du die dunklen Zeiten nach oben geholt hast, in dem Song hast du eine Zeile, alle großen, also du sagst quasi, alle großen Künstler ein Wrack sind, von daher alles richtig gemacht. Und du hast Welten erschaffen, die dir eigentlich nicht gut tun. Mhm. Jetzt reiße ich sie ab. Würde mich mal interessieren, wie du die abreißen willst.
Ach naja, das geht ja so ein bisschen bei diesem ganzen Dizzy-Finn-Kosmos, den ich mir so erschaffen habe. Das ist ja schon eine sehr dunkle Welt und ich hatte immer sehr lange das Gefühl, ich muss das irgendwie bestätigen und irgendwie so auch ästhetisch irgendwie so dieses total düstere irgendwie und so wie so eine düstere Kunstfigur darstellen. Und das fiel mir irgendwann schon schwer und hat mich dann auch in so einen Teufelskreis gebracht, dass mich Leute so drauf angesprochen haben, in mir immer so ein bisschen traurigen, wütenden Menschen gesehen haben, und obwohl ich ja gar nicht unbedingt so bin, also so die Menschen, die mich kennen, wissen ja auch irgendwie, ich bin auch voll so der positive, so auch oft fröhliche Mensch, so der so jetzt nicht die ganze Zeit so negativ drauf ist, so und gemerkt, dass mir das so die ganze Zeit so eine Musik zu machen mich, wie gesagt, dann in so eine Schleife bringt, weil ich dann immer wieder damit identifiziert werde, das wieder höre, dann werde ich wirklich sad, mach dann wieder so eine Musik. Ja, irgendwie so. Und ich hatte mal irgendwie Lust, ein bisschen mir auch mal so mit so einem Gedanken ranzugehen, von wegen, okay, das war jetzt so diese Kunst, diese Welt, die ich mir da gebaut habe. Aber so eigentlich so das, was ich jetzt will, ist einfach, ich will einfach nur ich selbst sein und einfach nur meinen kreativen Scheiß machen und einfach nur machen, was ich will. So. Und das ist für mich so die neue Welt.
Das heißt, könnte sein, dass du Finn abschüttelst, hinter dir lässt?
Für das Album schon, aber ich muss sagen, jetzt so langsam kriege ich wieder Bock auf Finn. Also zumindest ein bisschen so. Wie gesagt, ich muss mich mal so ein bisschen davon freikämpfen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, verkopft daran zu gehen und zu konzeptionell, sondern so einfach frei irgendwie mein Ding machen.
Könntest du dir vorstellen, dass du jetzt vielleicht auch die andere Seite betonst, dass du, keine Ahnung, jetzt statt Finn irgendeinen Jack oder was erfindest, der deine positive Seite total übertrieben darstellt?
Na, meine positive Seite war immer das hier eigentlich. Also so ein bisschen dieses, wie ich eigentlich auch bin, so ein bisschen naiv und ein bisschen eigentlich immer offen für Neues und ja, immer so neugierig und so.
Du hast jetzt vorhin schon gesagt, du produzierst nicht nur Videos für dich selbst, sondern du produzierst auch Videos für andere. Ich habe so den Eindruck, wenn du wolltest, könntest du eigentlich auch aufhören mit Musik machen und auf andere Art und Weise kreativ sein, wenn es jetzt nur darum geht. Mhm. Kannst du dir das vorstellen oder wirst du sagen, Stand jetzt ist Musik immer ein Bestandteil von mir und das brauche ich immer mit dazu oder reicht dir vielleicht auch das andere?
Naja, ich würde sagen, ich habe jetzt ein bisschen darauf hingearbeitet, dass Musik jetzt mal so das ist, was mal so alles ausfüllt. Also ich mache jetzt wirklich das Videos machen für andere und so habe ich komplett runtergefahren. Da mache ich fast gar nichts mehr. Höchstens hier und da mal irgendwie zum Geld verdienen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, so dass das selbst Musik machen irgendwie da auch mehr zu so Selbstbewusstsein gewonnen, dass ich das Gefühl habe, ey, das ist schon auch gut und so das ist so ein Gefühl von, ja, das weiß nicht, ich bin da nicht mehr so unsicher irgendwie, dass ich denke so, ey, das macht das so nebenbei mit der Musik, das hat ja vielleicht auch nicht so die Zukunft. Ich denke so, ey, das mit der Musik hat schon Zukunft irgendwie und auch wenn es vielleicht nur die nächsten 5, 6 Jahre ist, will ich da irgendwie schon dranbleiben, weil mich das halt schon am meisten erfüllt mit Abstand so. Also verstehe mich nicht falsch, ich liebe das auch, Videos für andere Leute zu machen. Mhm. Aber es ist halt immer auch ein riesen Aufriss. Und wenn ich was für mich selber mache, dann fühlt sich das so an, wie so konstant einfach immer was aufbauen. Da hat man eine ganz andere Befriedigung, weil wenn ich ein Video für andere mache, dann liebe ich den Prozess, freue mich total aufs Ergebnis, aber wenn es fertig ist, dann falle ich erstmal in so ein Loch und dann ist es halt für mich weg. Dann hat es danach mit mir gar nichts mehr zu tun. Und niemand kann sich daran erinnern, dass ich das gemacht habe, was mir jetzt auch nicht so wichtig ist, aber das ist wenn ich was für mich mache, trotzdem ja nochmal ein anderes Ergebnis von ich arbeite die ganze Zeit, dann ist es fertig, dann ist es zwar aus dem Sinn, aber es ist immer noch irgendwie ein Teil und ich habe irgendwie nochmal, bin dadurch eine Treppenstufe weitergegangen. So. Mhm.
Du hast jetzt gerade gesagt, wenn du die Videos machst für andere, dann gibst du die ja quasi irgendwie ab und dann sind die weg. Jetzt ist ja deine Platte. Wir hätten das Interview auch, glaube ich, schon vor 5, 6 Wochen haben wir schon mal versucht, das zu machen und sich dann verschoben. Das heißt, die Platte ist ja für dich auch schon ewig zurück. Ne? Wann hast du die fertiggestellt? Wahrscheinlich letztes Jahr schon im Sommer oder so vielleicht. Mhm, ja. Jetzt ist ja aber bald Release. Wie läuft so ein Release-Tag für dich ab? Was machst du, was checkst du, was ist für dich an diesem Tag wichtig, wenn die Platte dann von den anderen gehört werden kann?
Naja, vor allem das Feedback von anderen KünstlerInnen, so, das interessiert mich am meisten. Also ja, und ob die Leute das verstehen, also die ganzen Nachrichten, das interessiert mich extrem. Mhm. Also es interessiert mich viel mehr als jetzt die Zahlen oder so.
Kannst du das dann auch gut aufnehmen? Es gibt ja so Leute, die haben dann 500 geile Rückmeldungen, schreibt einer, naja, geht so. Und daran hängt man sich dann auf.
Ja, ganz klar, ist bei mir auch so. Also, ja, scheiße. Ja. Kommen ganz viele Nachrichten und dann schreibt irgendjemand, also so irgendeine Kritik, die dann vielleicht auch noch so voll ins Schwarze trifft. Ja, das fällt mir schon schwer, mich dann davon frei zu machen. Aber es kommt auch immer drauf an. Also das kommt eigentlich total drauf an, was es ist und von wem das ist. Und ich kann schon auch echt drüber stehen, wenn dann so 16 Bars, Hip-Hop, Dingsbums, Publikum, da schreibt dann irgendjemand irgendeinen Scheiß drunter, so, dann ist mir das relativ egal, so, ne. Also, mich interessiert dann schon eher so, interessieren mich schon eher die anderen KünstlerInnen, so, oder Freunde, wie gesagt.
Sag mal abschließend, was ist denn das schönste Kompliment, das dir jemand, egal wer, über deine Musik gemacht hat?
Naja, sowas wie, du hast mir extrem geholfen in schweren Zeiten, so, und, also, das habe ich schon öfter gehört, so, das Kompliment. Ich würde sagen, genau dieses, so, wenn Leute sich einfach krass identifizieren können damit und mir schreiben, dass sie sich total verstanden gefühlt haben, so, von der Musik.